Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, unser Predigttext heute Vormittag ist aus dem ersten Brief des Petrus im ersten Kapitel entnommen, dort die Verse 13 bis 21. Er schreibt dort: Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt grundgelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Tja, liebe Schwestern und Brüder, so fast der Anfang des ersten Petrusbriefes. Und da sind wir schon bei einer ganz spannenden Geschichte. Wer ist denn der Petrus, der ihn geschrieben hat? Da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen. Also, wer die Adressaten sind, das wissen wir. Das ist eine christliche Gemeinde, die irgendwo in der Fremde Kleinasiens sitzt und vermutlich nicht gerade auf Rosen gebettet ist. Und der Verfasser dieses Briefes stellt sich als Petrus vor. Ein paar Verse vor unserem Text. Ich, Petrus, ein Apostel Jesu Christi. Denkt man sich auf den ersten Blick nichts dabei. Nur, wenn man in die Evangelien und in die Apostelgeschichte hineinguckt, sagt Petrus niemals von sich selber, dass er Petrus sei. Er sagt immer, ich bin Simon, Jonas Sohn. Und so wird er auch angesprochen. Simon Jonas Sohn oder Simon Johannes Sohn, was in diesem Fall das Gleiche ist. Und der Titel Petrus, der wird ihm ja verliehen und ist kein Name, sondern ein Titel. Du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen. Nicht auf dir als Person, sondern auf diesem Grund, auf diesem tragfähigen, felsigen Grund. Und hier schreibt einer, ich bin Petrus. Dann haben wir noch so ein paar Dinge. Also die Gemeinde scheint ja doch in Bedrängnis zu sein. Aber Petrus selber, der Apostel, ist ja schon gestorben gewesen, als die Christenverfolgungen so richtig losgingen. Welche Möglichkeiten gibt es? Manche sagen, naja, das ist der Petrus und der hat Hilfe gehabt, weil der schreibt da so ein tolles Griechisch. Das kann der gar nicht gekonnt haben als galiläischer Fischer. Aber er sagte am Ende dieses Briefes, da gibt es einen Silvanus, der bringt euch den Brief. Der hat mir geholfen. Da sagen manche, na, der Silvanus ist vielleicht der Briefträger gewesen, aber kann der so toll Griechisch schreiben? Und außerdem, manches klingt fast nach Paulus. Was machen wir denn da? Naja, es gibt tausend Möglichkeiten. Die einen sagen, der Brief ist falsch, die anderen sagen, der Brief ist echt. Und was ist das Richtige? Könnte man sich jetzt theoretisch raussuchen. Oder aber, so wie Julius Cäsar ein Name war und seine Nachfolger dann die Cäsaren, die Kaiser wurden, kann es durchaus sein, dass ein direkter Nachfolger des Apostels Petrus diesen Ehrentitel Petrus übernommen hat und als solcher schreibt. Und er schreibt tatsächlich auch aus Rom an diese Gemeinde in der Diaspora. So, das mal vorweg. Ich nenne den Typen jetzt einfach Petrus, ob er so geheißen hat oder ob sein Titel war. Weil sonst wird es ein bisschen komplizierter. Umgürtet eure Lenden, die Lenden eures Gemütes, seid nüchtern, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Ihr seid dort in der Fremde, haltet euch reisefähig. Reisefähig nicht unbedingt für eine Rückkehr nach Jerusalem, sondern reisefähig für eure Seele. Seid einfach wach. Lasst euch nicht einlullen von diesem Umfeld, das euch ja auch durchaus feindlich gegenübertritt. Seid wach wie die Jungfrauen, die Klugen, nicht wie die Törichten, denn der Herr, der euch berufen hat, er wird wiederkommen und will euch wach finden. Jetzt leben diese frühen Christen, diese christliche Gemeinde, mitten in einem heidnischen Umfeld. Ich glaube, uns geht langsam das Gas aus, gell? Also ich predige jetzt schneller. Die leben in diesem feindlichen Umfeld und jede Gruppe, die irgendwo fremd ist, ist ja immer in der Gefahr, dass sie dann plötzlich für irgendwas verantwortlich gemacht wird. Das hat die Geschichte ja oft genug gezeigt. Und deswegen schreibt Petrus hier einen seelsorgerlich ermahnenden Brief und sagt, Kinnersch, seid brav, stellt bloß nichts an, gebt denen außenrum nicht mal den Ansatz eines Grundes, dass sie gegen euch vorgehen können. Also benehmt euch, gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr in früherer Zeit der Unwissenheit dientet, sondern seid heilig. So wie der, der euch berufen hat, heilig ist. Naja, das meint man ja auch, mit dem Heiligsein ist ganz schön schwer. Bei unseren katholischen Geschwistern gibt es so einen schönen Begriff, der bewundernd klingt, der oder die hat ein heiligmäßiges Leben geführt. Also, es ist ihm wohl oder ihr wohl gelungen, im größten Teil des eigenen Lebens die Stolperfallen und Fehler, die man in der Regel macht, zu vermeiden oder zumindest zu verbergen, wenn man sie gemacht hat. Dann ist das heiligmäßig und es ist aber so eine Art Leistungssport. Das kann es nicht sein. Heil, heilig, das ist der gleiche Wortstamm, das ist was Ganzheitliches. Wenn ihr heilig sein sollt, einen heiligen Wandel haben sollt, so wie es Petrus schreibt, dann müsst ihr erst einmal merken und spüren, dass etwas in euch heil geworden ist, was vorher zerbrochen, verletzt oder verwundet war. Und dann könnt ihr es auch zeigen mit eurem ganzen Wandel. Und heil geworden seid ihr durch die Gnade und durch die Liebe Gottes. Achtet auf euren Lebenswandel. Hört nicht vielleicht auf das, was die Umwelt sagt. Das sagt er auch. Denn die heidnische Umwelt hat andere Wertvorstellungen. Lasst euch da nicht von eurem Weg abbringen, auch wenn die vielleicht über euch spotten und lächeln. Nein, der Einzige, der über euch und euer Leben richtet, das ist der, den ihr als Vater anruft. Der wird euch ohne Ansehen der Person nach seinem Werk richten. Also führt euer Leben, so schreibt Petrus, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid. Das schreibt er denen ins Stammbuch und das gilt nicht nur für die Zeit vor 2000 Jahren. Das würde ich einer ganzen Menge Menschen heute auch ins Stammbuch schreiben. Wie viele suchen ihr Heil in Gold und Silber? Jeder Börsenexperte sagt, wenn die Börse sinkt, investiere in Gold. Bloß was macht's? Wir leben in einer Zeit, in der Selbsterlösung durch Reichtum anscheinend eine ganz gewaltige Rolle spielt. Bis in die Spitzen aller Dinge hinein. So, aber hat's was gebracht? Bringt's was? Gilt dieser Satz, ohne Moos nichts los, tatsächlich? Also diese Erlösungsversuche mit Gold und Silber, Sie bringen nichts. Sie bringen zwar mehr Gold und Silber auf ganz bestimmten Haufen, aber je größer der Haufen ist, desto größer wird die Gier. Und wie das alte Sprichwort sagt, der Teufel, auf den größten Haufen. Nein, nicht mit vergänglichem Gold oder Silber seid ihr erlöst, schreibt Petrus, sondern mit dem teuren Blut Christi als seines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Der, der keine Sünde trug, der keine Schuld auf sich geladen hat, der hat all das, was ihr zu tragen habt, auf sich genommen und fortgetragen. Dieser Preis ist unendlich hoch, der ist mit allem Gold und Silber der Welt nicht zu bezahlen, denn schließlich hat Gott sein Liebstes dahin gegeben, dass ihr, dass wir leben können. Und deswegen, so ist es mit den Geschenken, wenn man ein Geschenk bekommt, wie geht man damit um? Wenn es einem nicht gefällt, verschenkt man es weiter. Wenn es einem gefällt oder gut tut, dann nimmt man es gerne an und dankbar an. In diesem Fall ist sogar Doppeltes möglich. Dieses Geschenk der Erlösung durch das teure, unschuldige Blut Jesu annehmen und wertschätzen und dann trotzdem weitergeben. Das versucht auch Petrus hier in diesem Brief. Ein anderer hat für euch alle Schuld auf sich genommen und hat euer Leben heil gemacht. Moderner würde man sagen, er hat euer Leben lebenswert gemacht. Wann ist ein Leben lebenswert? Es ist nicht lebenswert, wenn ich nicht weiß, wo ich meinen Platz habe. Es ist nicht lebenswert, wenn ich im Streit oder im Zank bin. Es ist dann lebenswert, wenn ich mit Gott und mit meinen Mitmenschen im Reinen bin und auch mit mir selber im Reinen bin. Und das kann ich, wenn ich dieses Geschenk annehme, der Erlösung durch das teure Blut Christi, so wie es Petrus da schreibt. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Da springt die Unendlichkeit in die Zeit hinein. Bevor alles geschaffen wurde, war dieser Grund gelegt. Und am Ende der Zeiten, so wie es Petrus sieht, da ist er zu euch gekommen. Wir sehen es jetzt vielleicht ein bisschen anders und sagen, Ende der Zeiten. Auch heute sagt man, wir sind so am Ende der Zeiten. Es entwickelt sich so vieles, dass man sagt, oh, das kann nicht mehr lang so gut gehen. Und damals war auch Endzeit. Nur, hat er damit Unrecht oder haben wir damit Unrecht? Dieses Ende der Zeiten, das begleitet uns durch die Jahre, durch die menschlichen Jahre hindurch. Wir bewegen uns nicht darauf zu, sondern es geht mit uns mit. Denn schließlich, 1000 Jahre sind vor Gott wie ein Tag. Und da sind also jetzt seit der Geschichte 2 Tage rum. Und wie ist es mit dem lieben Gott? Noch ein paar Monate, ein paar Jahre, wie viel Zeit steht da? Also dieser Begriff Zeit, Endzeit, Ende der Zeiten, der ist nicht so klar zu definieren, aber auch nicht da von der Hand zu weisen. Denn die Zeit, das Ende der Zeiten ist dann da, wenn Gott an uns das tut, was er an seinem Sohn gemacht hat, nämlich das Leben über den Tod siegen lässt. Und er hat ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Halt und Boden, Stecken und Stab, dass euer Leben heil und heilig ist. Nichts anderes sagt Paulus damals seinen Gemeindegliedern, denen er seelsorgerlich sein Briefchen schreibt und die in einer bedrängten Situation sind. Bedrängt sind wir nicht. Aber so einen seelsorgerlichen Brief können wir auch gebrauchen. weil er uns immer wieder neu erdet und ausrichtet auf das, was für unser Leben wichtig ist. Denn dieser allerletzte Halbsatz, der gilt für uns genauso, damit wir Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.